Letzten Sonntag haben wir gesehen, in der Bibel ist der Körper ein Geschenk von Gott, für das wir dürfen danken sagen. Und die einen von euch sind vielleicht weg letzten Sonntag und haben gesagt, merci Gott für meinen Körper. Der ist super, er ist gut. Und andere sind vielleicht weg und haben gesagt, merci denn für meinen Körper, Gott. Das hat völlig anders stöhnt in dir, weil es ist nicht immer so einfach in unserem Körper. Und wir alle erleben etwas von dem, was der Apostel Paulus im Römerbrief schreibt. Er sagt, auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, also selbst wir, die den Heiligen Geist in uns haben und gläubig sind, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes von unserem Körper. Unser Körper ist erlösungsbedürftig. Es ist die Sehnsucht in uns da. Da sehen wir, da ist einfach nicht alles gut mit unserem Körper. Auch wenn er gut geschaffen ist und etwas ist, wo wir dafür danken sollen, hat es nicht drin. Und die einen denken da bei dem Seufzen in uns selber, da geht es vor allem um etwas Seelisches, aber nicht nur. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass von der Bibel aus gesehen, wir nicht nur einen Körper haben, wir sind ein Körper. Wenn ich am Essen bin, dann sage ich nicht, mein Maul isst, dann sage ich, ich esse. Wir haben nicht einfach nur einen Körper, wir sind ein Körper. Wenn meine Kinder ein Glas Wasser beim Mittagstisch irgendwie runterrühren am Boden mit der Hand, sagen sie manchmal von lauter Jux, es bin nicht ich gewesen, das war meine Hand gewesen. Das haben ihr vielleicht auch schon gehört, so etwas. Und alle lachen natürlich, weil wir wissen ganz genau, es war nicht einfach nur die Hand gewesen, das war das Kind selber gewesen. Aus Sicht der Bibel haben wir nicht einfach nur einen Körper, wir sind ein Körper. Und in diesem Körper innen gibt es nicht körperliche Nöte. Und ihr könnt jetzt auch am heutigen Sonntag während dem ganzen Gottesdienst online oder da im Saal unter Slido, unter dieser Nummer, könnt ihr eure Fragen platzieren. Sonja wird nachher am Schluss im Gottesdienst mir die Fragen stellen. Da im Saal findet ihr sie auch da auf dem Bildschirm oder im Stream findet ihr sie im Banner oder im Chat. Tönt eure Fragen gerade sofort rein, wenn sie kommen, damit wir dann ein paar gute Fragen beieinander haben für nachher. Und wir schauen jetzt an, was ist denn das Seufzen? Was sind denn die Nöte, die in uns innen sind? Und eine davon sind Behinderungen und Krankheit. Ich habe die drei Predigten, die ich jetzt mache für die Better Story-Serie, einer Reihe von Theologen geschickt im Vorfeld, Pastoren und persönlich vom Thema auch betroffene Menschen. Und einer, der Rolf Senn, das ist der Prediger in der Chishona in Schaffhausen, hat mir zurückgeschrieben und hat mir etwas aus seinem Leben erzählt, weil er hat einen Sportunfall gehabt als junger Mann und hat den linken Arm ist völlig gelähmt. Und er hat mir aufgrund von dieser Predigt, die ich jetzt heute habe, hat er mir Folgendes geschrieben. Das Schwierigste für mich sind die chronischen Schmerzen. Da komme ich manchmal auch im Glauben an schwierige Grenzen. Und das ist ja so. Wir leiden in unserem Körper. Und aus Sicht der Bibel ist jede Krankheit, jede Behinderung, die wir sogar auch als Christ manchmal haben. Und manchmal auch nicht einfach losbeten können. Manchmal heilt Gott und manchmal auch nicht. Jede Krankheit, jede Behinderung ist ein Zeichen davon, dass unsere ganze Welt in Disharmonie lebt mit ihrem Schöpfer. Wir sind nicht mehr in der Harmonie mit Gott. Und wenn jemand krank ist, heisst das nicht unbedingt, dass die Person selber einen Fehler gemacht hat. Aber das Vorhandensein von der Krankheit, von der Behinderung, ist ein Zeichen, dass unsere ganze Welt in Disharmonie lebt mit dem Schöpfer. Und solange unsere Welt in Disharmonie lebt, wird es auch immer Krankheit geben, bei Christen und bei Nicht-Christen. Das ist das, was wir hier sehen. Was wir auch haben, ist Scham. Das ist eine weitere Dimension. Deborah hat letzten Sonntag etwas aus ihrem Leben erzählt, auch von Körperteilen, wo vielleicht manchmal Scham damit verbunden sind. Ich kenne das auch als Mann. Ich habe als Teenager immer grosse Pulli angehabt, dass es wirklich weit runter hat mögen, weil ich gedacht habe, mein Füdli ist zu dick. Und das habe ich gut überwunden. Da habe ich kein Problem mit dem. Aber ich habe mit anderen Themen zu kämpfen. Ich habe zum Beispiel sehr dünne so Handgelenke. Und fast feminin vielleicht. Jetzt Haar vielleicht noch ein bisschen anders gesagt. Und immer wenn ich bei Gott Tennis spiele mit dem Steffen Madörin, oder, der ist ja so ein richtiger Mann, versteht ihr? Und der hat damals die Bälle können nehmen, völlig anders als ich. Das ist für mich heute noch manchmal eine Schwierigkeit, das ist so ein bisschen fein da. Und wir kennen vielleicht, und du kennst vielleicht, einfach Sachen an deinem Körper, die mit Scham verbunden sind, vom Körperbild her, wo du hast. Aber nicht nur vom Körperbild her, sondern vielleicht hat es auch gewisse Körperteile von dir, wo Scham in dir auslösen wegen etwas, was du mal gemacht hast mit dem Körperteil. Vielleicht deine Hand, Vielleicht hast du mal jemanden geschlagen. Vielleicht bist du gewalttätig geworden mit deinem Körper. Und immer wenn du an den Körperteil, wo du das gemacht hast, damit denkst, weckt es Scham in dir. Oder vielleicht eine sexuelle Verfehlung, die du gemacht hast. Aber nicht nur das, was du gemacht hast, sondern auch das, was an dir da geworden ist von anderen. Das kann bei dir als Opfer Scham wecken. Scham ist ein ganz starkes Element, das seufzen da ist, in uns selber. Und dann gibt es eine dritte Dimension, etwas, wo heute sehr viel diskutiert wird, und das ist Dysphorie. Dysphorie ist ein Unwohlsein in uns selber. Es gibt Gender-Dysphorie oder Transgender, nennt man es auch. Und da geht es darum, dass das Geschlecht von der Seele nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmt. Das wäre quasi, wenn ich jetzt mit meinem Mann, mit meinem männlichen Körper würde denken, ich oder fühlen, ich bin eine Frau. Und dann bin ich eine Frau, gefangen im Körper von einem Mann. Das ist so die Aussage. Und ich habe mit einer ganz tollen jungen Frau ein Interview führen vor ein paar Wochen, wo sie erzählt, wie sie genau das erlebt hat. Und wir hören uns 3 Minuten von diesem Interview an.
Für dich war es schwierig, mit dem eigenen Körper zu leben. Kannst du uns das ein bisschen erzählen, wie das war?
Ja, also für das muss ich ein bisschen ausholen. Wenn man mal ganz am Anfang schaut, in meine Kindheit, ich bin schon immer eher burschikos als Kind und ich habe lieber mit den Jungs gespielt, habe mich wenig für typische Mädchensachen interessiert. Und, mir ist es damit eigentlich immer gut gegangen und ja, irgendwann wird man ein bisschen älter und man sieht so die ersten Jungs-Mädels-Unterschied, oder? Und dann hat sich in mir einfach das Gefühl aufgebaut, ich muss mädchenhafter sein, ich muss mich da ein bisschen mehr anpassen, damit ich dazugehören kann. Gerade auch in Hinsicht auf Sekundarschule, Teenagerzeit. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe da den Anschluss sonst nicht. Und dann habe ich angefangen, mich wirklich sehr feminin zu kleiden und die Rolle zu spielen. Und das hat mir innerlich immer sehr widersprochen. Und irgendwann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich den Konflikt nicht mehr ausgehalten habe. Und dann sind meine Gefühle ausgebrochen, und zwar in die andere Richtung. Und ich habe dann wirklich angefangen, mich männlich zu kleiden. Ich habe meine Haare abgeschnitten. Und das war für mich ein Weg gewesen, um dem ganzen Weiblichen ein bisschen zu entfliehen. Und ja, das war dort mal mein Weg gewesen, um mit dem umzugehen.
Ja. Und hast du da einen anderen Namen zugetan auch? Hast du dich auch anders nennen lassen?
Ja, tatsächlich. Also das hat noch ein Zeit gebraucht, bis ich mich da für einen neuen Namen entschieden habe. Aber ich habe tatsächlich mehrere Jahre lang unter einem anderen Namen gelebt.
Kannst du uns das Gefühl beschreiben? Was sind so Gefühle gewesen, dass du dich wie im falschen Körper gefühlt hast? Mhm.
Es ist wie, du bist wie in deiner ganz eigenen Bubble inne, so eine Kugel um dich herum, und irgendwie habe ich in dieser Zeit auch nichts an mich heranlassen und gleichzeitig habe ich auch nicht aus dem Gefängnis raus. Also es ist ein Zustand von Isoliertheit, ja, wo sehr schmerzlich ist. Man fühlt immer die Diskrepanz zwischen wie will man rüberkommen, wie will man sein und wie wird man wahrgenommen, und man kann so wenig machen.
Bist du beim Arzt gewesen und hast mit einem Arzt oder einem Psychologen über das geredet?
Ja, ich bin über mehrere Jahre betreut worden von einer Ärztin und habe schlussendlich sogar ein Gutachten bekommen, dass ich Transgender bin und dass ich die Umwandlung starten darf. Also alle Voraussetzungen medizinischer Natur, die sind gewesen. Also ich könnte jetzt noch hingehen und sagen, ich würde mit dem anfangen.
Wie reagieren wir auf so ein Erleben? Was machen wir da? Denken wir, das ist crazy, oder reagieren wir anders? Unsere Reaktion muss unbedingt Mitgefühl sein. Unbedingt. Das sind tiefe Nöte herum. Es sind viel mehr Menschen von dem und solchen Sachen betroffen, als wir vielleicht denken. Jetzt gerade auch von Dysphorie. Natürlich auch von den anderen Themen. Von Krankheit, von Scham und von gewissen Behinderungen am Körper. Aber gerade auch von Gender-Dysphorie. Und wir als Christen müssten die Ersten sein, die sagen, wir verstehen, dass es so Sachen gibt. Unsere Welt ist in Disharmonie mit dem Schöpfer. Und die Disharmonie, die geht bis rein ins ureigene Wesen vom Mensch. Zwischen Seele und Körper können natürlich so Sachen passieren. Wir verstehen das, wir verstehen, warum das die Welt in diesem Zustand ist. Und wir Christen sollten die Ersten sein, die mit Mitgefühl reagiert und mit mir einfach, wir möchten mal hören, wie es dir geht und herausfinden, was wir können machen für dich. Das muss unsere erste Reaktion sein. Jetzt für Transgender-Menschen ist es ganz wichtig, dass man ihr Thema unterscheidet von der Homosexualität. Es gibt da das der Slogan oder die Abkürzung LGBTQ. Und da werden verschiedenste Themen in ein Label reingepappt und zusammengelegt. Also L wäre für lesbisch, G für gay, also homosexuell und schwul. Das ist so das Thema. Und das T wäre für transsexuell. Und da gibt es grosse Spannungen innerhalb von dem, weil da geht man eher von einer Fixiertheit von der geschlechtlichen Orientierung aus. Und bei Transgender geht man eher davon aus, das ist fluid. Und eine Art, um die Themen gut zu unterscheiden, ist, wenn man folgende beiden Fragen beantwortet. Das eine behandelt die Frage, mit wem gehe ich ins Bett? Und das andere die Frage, als was gehe ich ins Bett? Mit wem gehe ich ins Bett? Da ist die Frage, gehe ich mit jemandem ins Bett, der gleichgeschlechtlich ist wie ich, das gleiche Geschlecht hat, das wäre dann Homosexualität, oder mit jemandem, der ein anderes Geschlecht hat, das wäre dann Heterosexualität. Das wäre das Thema. Da geht es dann bei Transgenderinnen um die Frage, als was gehe ich ins Bett? Gehe ich als Mann oder gehe ich als Frau ins Bett? Und das hilft uns, das zu unterscheiden. Und der Jazz Bono, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Der Jazz ist als Tochter von der Cher geboren, von dieser berühmten Sängerin. Und ist als Mädchen aufgewachsen, hat als lesbische Frau gelebt, eine Weile lang, und hat sich vor etwa 12, 13 Jahren hat er Transition gemacht zum Mann. Das ist ein Bild von ihm heute. Und sein Manager hat im Zusammenhang mit der ganzen Transition, wo wirklich grosse Presse hat, erklärt, was Transgender ist. Gender ist nicht das, was zwischen deinen Beinen ist, sondern zwischen deinen Ohren. Ich lese es nochmal vor. Gender ist nicht das, was zwischen deinen Beinen ist, sondern zwischen deinen Ohren. Verstehen wir das? Zwischen meinen Ohren ist meine Seele, ist mein Hirn. Das ist das Geschlecht der Seele. Zwischen meinen Beinen sind meine physischen Geschlechtsteile. Und er sagt, bei der wirklichen Frage, wer ich bin in Bezug auf Geschlechtlichkeit, zählt nicht meine Biologie, da zählt nur meine Psychologie. Zählt nur das, was in meiner Seele vorhanden ist. Was wirklich zählt in der Frage, wer ich bin, ist meine Seele. Mein Körper zählt nicht in der Frage, wer ich wirklich bin. Das ist das, was wir hier sehen. Der Körper, der kann den Vorgaben der Seele nachfolgen. Oder? Wenn die Seele sagt, ich bin eine Frau, dann soll der Körper mitmachen mit dem. Und eine wichtige Frage ist, warum denn nicht umgekehrt? Warum könnte es denn nicht andersrum sein? Warum könnte nicht auch die Seele sich überlegen, wer bin ich? Ah, ich schaue meinen Körper an. Und das bin ich dann. Warum ist denn die Seele so bestimmend allein für die Frage, wer ich bin als Mensch? Warum nicht auch der Körper? Und in der Transgender-Ideologie haben wir ganz stark da, mein Körper hat letztlich nichts mit meiner wirklichen Identität zu tun. Eine Frau, eine Transfrau, hat das wunderbar präzise auf den Punkt gebracht. Das ist Jessica Savano. Sie sagt, mein Name, sie stellt sich vor auf einer Webseite und da ist der erste Satz, der kommt. Mein Name ist Jessica Savano und ich bin nicht mein Körper. Das ist praktisch der direkte Gegensatz zu dem, was wir am Anfang vom Gottesdienst gesagt haben und was wir letzten Sonntag gelernt haben. Aus Sicht der Bibel haben wir nicht nur einen Körper, wir sind ein Körper. Der Körper gehört zu unserer wesentlichsten Identität dazu. Der Körper hat einen Beitrag an die Frage, wer bin ich? Als Mensch. Und da haben wir genau die gegenteilige Aussage. Und nochmal, unsere Reaktion darf nicht sein, die spinnen ja. Nein, sie spinnen nicht. Da sind riesen Nöte dahinter verbunden, oder? Aber was wir da haben, ist ganz eine wichtige Frage. Nämlich, was ist jetzt better story? für solche Situationen, möglicherweise aus Sicht vom Narrativ der Bibel. Was bringt jetzt die Bibel für ein Bild vom Körper mit rein? Weil Jessica denkt, das Problem ist mit meinem Körper. Meine Seele hat den falschen Körper verwünscht. Aber stimmt denn das wirklich? Was könnte die bessere Geschichte sein da? Sie vertraut ihrer Seele mehr, als sie ihrem ursprünglichen Körper vertraut. Sie hat einen gesunden männlichen Körper gehabt, als junge Frau, als junger Mann und als Kind. An ihrem Körper war gar nichts falsch gewesen. Es gibt Intersexualität, das ist nochmal ein völlig anderes Thema, wo es keine eindeutige körperliche Geschlechtsmerkmale gibt. Das ist ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung. Die haben auch ihre Nöte, das muss man auch noch anschauen. Aber bei der Jessica war jetzt nicht primär der Körper gewesen, sondern die Dysphorie, das Unwohlsein mit dem eigenen Körper. Und was könnte jetzt da a better story sein? Informiert mich meine Seele wirklich verlässlicher als mein Körper? Das ist ganz eine wichtige Frage. Und es gibt Situationen, wo man sich sehr gut vorstellen können, dass der Körper zuverlässiger informiert als die Seele. Stellen wir uns einen magersüchtigen Mann vor, 40 Kilo oder drunter, knapp an der Grenze vor dem Tod. Eine magersüchtige Frau, 35 Kilo, kurz vor dem Sterben. Die Seele von dieser Person sagt, ich bin zu dick. Mein Körper ist zu dick. Und der Körper schreit, ich bin so dünn, ich sterbe jetzt dann. Die Seele meint es ehrlich, das ist keine Frage. Aber der Körper, wenn die Person es könnte zulassen, dass der Körper würde reden, und die grosse Tragik ist ja, dass das wie nicht reindringt, die Seele rein. Und wenn wir so zu tun haben mit so jemandem, dann würden wir nicht sagen, deine Seele hat recht, sondern es wäre gut, du könntest mal hören, was der Körper dir sagt. Und da haben wir einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass die Bibel sagt, nicht nur unser physischer Körper ist betroffen von dieser Disharmonie. Da, wo die Bibel sagt, das ist eine Folge vom Sündenfall im dritten Kapitel der Bibel. Sondern auch unsere Seele ist betroffen von dieser Disharmonie. Im Römer Kapitel 1 lesen wir, obwohl sie, also die Menschen, Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Also da hätten wir eigentlich genau das, was wir letzten Sonntag angeschaut haben. Wir haben den Körper bekommen und der ist von Gott als Geschenk gedacht und wir sollen danken dafür. Und wenn wir Gott nicht anerkennen als den Schöpfer von uns und ihm nicht danken für das, was er uns gegeben hat, passiert etwas in unserer Gedankenwelt. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Was wir da sehen, ist, dass unsere Gedankenwelt in Schieflage kommen kann. Und bitte, da wird nicht gesagt, das ist nur für Transgender-Menschen geschrieben. Da wird etwas beschrieben von uns allen. Das betrifft uns alle. Und was der Paulus da im Prinzip sagt, ist, glaub nicht allem, was du denkst. Wehe, du glaubst alles, was du selber denkst. Wenn wir nur immer den eigenen innerweltlichen Überlegungen würden vertrauen, dann werden wir uns selber in die Irre führen. Wir brauchen, damit unsere Seele gesund werden kann, brauchen wir Input von außen. Von Familie, von Freunden, die uns vielleicht helfen. Letztlich brauchen wir Input von Gott. Und zwar wir alle. Und Gott, der uns vielleicht sagt, je nach Situation, jetzt vielleicht auch einer Jessica, würde zuflüstern, liebe Seele, schau doch mal, was dein Körper dir sagt. Vielleicht ist der Körper manchmal ein stabilerer Orientierungspunkt in unserem Leben als unsere Seele. Und wenn in der einen von unseren Leben die Seele besonders eine Herausforderung hat, selbst wenn wir denken, dass es der Körper ist, jetzt im Fall von Dysphorie, so haben jetzt zum Beispiel Jessica durch Tumoperierung natürlich auch andere Herausforderungen. Das sind ja ganz massive Eingriffe. Und sie aber auch, wenn du eine Krankheit hast, wo einfach nicht weggeht, oder eine körperliche Behinderung oder Scham, all bei diesen Themen, ist bei unserem Körper, bei unserem physischen Körper, der gleiche Ansatz wie bei der Seele. Unsere Seele braucht Information von außen. Und wir müssen das zulassen, dass es wieder gut kommt. Dass Heil wieder entstehen darf. Und beim Körper ist es genau das Gleiche. Problem von unserem Körper, brauchen letztlich eine Lösung, die nicht in unserem eigenen Körper liegt, sondern außerhalb im Körper von einem anderen. Jetzt, unser Körper hat einiges drauf, das ist keine Frage. Wir haben Selbstheilungskräfte, wir können zum Arzt, es gibt einen Haufen. Aber die Bibel beschreibt, dass in der Endanalyse für die wirklichen Probleme von unserem Körper brauchen wir Aussenhilfe. Und die Lösung für die Nöte von unserem Körper, die sind zu finden in dem, was stattfindet im Körper von einem anderen. Und das ist bewusst mit einem Grossbuchstaben geschrieben, weil der andere, das ist Jesus Christus. Wenn wir jetzt weitergehen in der Bibel, sehen wir in der Theologie vom Leib, dass der Leib von Jesus wichtig ist. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Das ist mir so eingefahren in den letzten Monaten, dass Jesus nicht einfach nur seine Seele ans Kreuz geschickt hat zum Sterben, damit unsere Seele erlöst werden kann. Nein, er ist mit seinem physischen Körper ans Kreuz. Und das, was mit seinem Körper passiert am Kreuz, wird da ausdrücklich in Verbindung gebracht mit dem, dass wir wieder in Versöhnung kommen. Dass die Disharmonie zwischen uns und Gott aufgehoben werden kann. Das hat mit dem zu tun, was im Körper von Jesus stattgefunden hat am Kreuz. Das heisst, die Lösung für unsere körperlichen Nöte und die Erlösung von unserem Leib hat mit etwas zu tun, was stattgefunden hat im Körper von einem anderen. Im Körper von Jesus. Und Jesus hat am Kreuz all die verschiedenen körperlichen Nöte erlebt, die wir jetzt beschrieben haben. Er hat Scham erlebt, er war ganz nackt dort oben. Sie haben ihn krank und kaputt gemacht dort vorne und er hat auch etwas, was man mit Fug und Recht Dysphorie kann nennen, erlebt. Was meine ich da damit? Im 2. Korinther lesen wir, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung, durch den Glauben mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also, Jesus ist an unserer Stelle zur Sünde gemacht worden. Jesus hat die Sünde zu tiefst gehasst und abgelehnt und verabscheut. Die Sünder hat er ja geliebt, heiss, oder? Das sehen wir in der Bibel, das ist keine Frage. Aber die Sünde, das ist, da hat er ist ja gerade wegen dem gekommen, dass das aus der Welt kann geschafft werden. Er hat die Sünde verabscheut. Und was passiert da mit ihm am Kreuz? Er selber wird zu dem, was er ablehnt und verabscheut. Das, was er zu tiefst verunreinigend und dreckig und daneben und ungerecht und verabscheuungswürdig findet, das ist jetzt an ihm. Und Jesus hat keine Geschlechtsdysphorie erlebt, sondern eine moralische Dysphorie. Das tiefste etwas an ihm selber hat er abgelehnt in dieser Erfahrung am Kreuz. Und wenn du Genderdysphorie kennst oder irgendeine Form von Dysphorie, dann weißt du ein bisschen, wie Jesus sich gefühlt hat am Kreuz. Und Jesus weiß, wie du dich anfühlst in deiner Erfahrung. Was ist Better Story für unsere Körper angesichts der Nöte und der Leiden, die da sind in unserer Welt? Ich versuche es so zusammenzufassen. Unser Körper, nein, ich sage es persönlich. Dein Körper hat derart viel Bedeutung, dass Gott dich nicht von deinem Körper erlöst, sondern er erlöst deinen Körper. Das ist jetzt eine ganz wichtige Aussage. Jesus ist gestorben mit seinem Körper am Kreuz. Nicht, dass du kannst flüchen von deinem Körper, sondern dass dein Körper erlöst wird. Mit allen Nöten, die damit verbunden sind. Es geht nicht darum, in der biblischen Weltanschauung, dass wir flüchen weg vom vorhandenen Körper in einen anderen. Und auch nicht grundsätzlich weg in irgendeine seelische Sphäre, wie die einen Religionen sagen, sondern das Ja Gottes zu unserem Körper, auch im gebrochenen Zustand, ist derart stark und gross, dass er sagt, ich erlöse deinen Körper. Ich erlöse dich nicht von deinem Körper, ich erlöse deinen Körper. Und das ist eine ganz wunderbare Wahrheit. Und das ist letztlich eine better story. Weil, warum? Es ist seine Liebe zu dir, weil dein Körper zu deiner Identität gehört, dass er das sagt. wenn Jesus nicht deinen Körper erlösen würde, würde er einen Teil von dir ablehnen. Aber das will er nicht. Er sagt voll und ganz Ja zu dir als ganzer Mensch. Und etwas von dieser Versöhnung mit dem eigenen Körper hat auch die wunderbare Gesprächspartnerin erlebt. Ich zeige euch nochmal 2 Minuten von dem, was sie erzählt hat.
Ja. Du hast aber nicht mit dem angefangen, du hast ja keine Hormontherapie angefangen. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt, oder? Warum hast du das nicht gemacht?
Genau, das wäre der nächste Schritt gewesen. Und ich habe während der ganzen Zeit, wie gesagt, das ist ein Zustand von Unwohlsein, von Unsicherheit, extrem. Und da hat man mal gedacht, da fühlt man sich extrem sicher und denkt, ja, das muss mein Weg sein, das ist unbedingt das. Und sonst halte ich es mit mir selber nicht mehr aus, oder? Aber es ist immer eine Fluchtreaktion, dass man probiert, aus sich selber rauszukommen. Und das ist nun mal nicht möglich. Und ich habe bis zum Schluss immer Zweifel in mir drin gehabt. Wenn es auch 99% Sicherheit und 1% Zweifel gewesen sind, ich habe es letzten Endes nicht geschafft, mich zu überwinden, den Schritt zu machen. Und bin jetzt natürlich auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das wäre für mich die falsche Entscheidung gewesen.
Warum sagst du, es wäre die falsche Entscheidung gewesen?
Weil ich es einfach jetzt geschafft habe, um bei mir selber anzukommen, um mich als das zu nehmen, was ich bin. Und das ist ein Prozess gewesen und das ist nicht einfach. Und für mich ist einfach in dieser ganzen Zeit, wo ich als Bub oder probiert habe, als Mann zu leben, das ist keine Zeit von der Selbstliebe gewesen. Im Gegenteil. Es ist immer ein Hass auf sich selber gewesen und es nicht mit sich selber klarkommen. Darum wäre es für mich falsch gewesen, aus dem Selbsthass heraus resultieren. Du kannst dich nicht in eine Version von dir selber hassen.
Würdest du dich heute als eine Frau bezeichnen?
Ja, würde ich. Ich würde aber auch behaupten, dass ich heute über dieser Gender-Thematik stehe. Das heisst, ich fühle mich ganz unabhängig davon, was ich bin, wenn ich jetzt eine Frau bin, ich bin niemandem schuldig, zum weiblich sein. Ich bin niemandem schuldig, zum männlich sein. Überhaupt bin ich gar niemandem etwas schuldig, außer mir selber. Ich muss mit mir selber im Reinen sein.
Ihr könnt das ganze Interview unten nach dem Gottesdienst im Schulungsraum 2 und 1 schauen. 15 Minuten, ich empfehle es euch sehr. Und das, was ich dir wünsche, ist, dass du die bessere Geschichte über den menschlichen Körper kannst anfangen in deiner Seele empfangen und dankend annehmen. Unser Körper hat derart viel Bedeutung, dass Gott uns nicht von unserem Körper erlöst, sondern er erlöst unseren Körper.